Herzlich willkommen zur 10. Vorlesung Internationaler Handel 2. Heute geht es um heterogene Firmen. Dieser Woche schauen wir uns an, was die Exportentscheidung von Firmen betrifft. Wir sehen um uns herum, dass viele Firmen ausschließlich für den heimischen Markt produzieren, aber es gibt eben auch Firmen, die produzieren, um ihre Güter ins Ausland zu verkaufen. Und dann schauen wir uns an, wie eine Handelsliberalisierung, was das für Folgen hat auf die heimischen Unternehmen, auf den heimischen Arbeitsmarkt. Wir sehen auf dieser Grafik die Verteilung der Exporte und der Beschäftigung von französischen Unternehmen. Wie sieht diese Grafik aus? Auf der X-Achse haben wir das Perzentil der französischen Firmen, also ganz links sind die Top 1, 2, 3, 4, 5 Prozent bis hin zu 20, 40, 60, 80, 100 Prozent, also die 100 Prozent produktivsten Firmen. Das sind also alle Firmen, die überhaupt momentan existieren. Und das ist abgetragen gegen das Perzentil von Beschäftigung und Exporten. Also wie groß ist der Anteil der jeweiligen Prozente an der Gesamtbeschäftigung, an den Gesamtexporten Frankreichs. Und was wir sehen, ist, dass also die Top 1% oder die Top französischen Firmen haben einen überproportional großen Anteil an der Beschäftigung, das ist die schwarze Linie und die ist also zunächst relativ steil, also die produktivsten Firmen haben einen überproportional großen Anteil an der Beschäftigung in Frankreich. Und was man aber auch sieht, ist, dass die Exporte, also wer überhaupt exportiert, ist noch viel steiler zu Beginn, also nur die allerproduktivsten Firmen in Frankreich, die sowieso schon viel mehr Leute beschäftigen, die produzieren für den Export mit Abstand mehr als solche, die weniger produktiv sind. Also die produktivsten französischen Firmen sind überproportional beteiligt am französischen Export. Man sieht auch, dass fast 100% des französischen Exports durch die Firma ungefähr beim 50% Perzentil bedient werden. Also nur die 50% produktivsten Firmen ungefähr exportieren überhaupt in Frankreich. Und fast 80% der französischen Exporte werden durch die ungefähr Top 10%, Top 8% der französischen Firmen exportiert. Also eine wahnsinnige Ungleichheit dahingehend am Export. Wie sähe die Situation aus, wenn alle französischen Firmen gleich viel daran beteiligt werden, am Export und an der Beschäftigung? Dann wären also alle Punkte auf dieser diagonalen, weil also jedes Unternehmen ähnlich produktiv wäre und ähnlich viel exportieren würde. Also um es zusammenzufassen, die produktivsten Firmen, das ist jetzt mit französischen Daten, man könnte das gleiche mit Daten aus Deutschland machen oder aus anderen Ländern, die produktivsten Firmen beschäftigen die meisten Leute, also überproportional viele Beschäftigte und noch viel stärker sind sie am Export beteiligt. In dieser Tabelle sieht man anhand amerikanischer Daten für das Jahr 1997, also schon etwas älter, wie die Verteilung oder der Anteil von exportierenden und importierenden Firmen an allen Firmen ist. Und was man schön sieht, ist, dass das erstens sehr heterogen ist, also unterschiedliche Industrien exportieren und importieren unterschiedlich viel. Aber dass auch innerhalb der Industrien, also schaut man sich beispielsweise mal die Chemieproduktion an, das ist die Industrie mit der Kennziffer 325, Chemical Manufacturing, dass fast 56% dieser Firmen exportieren, 30% dieser Firmen importieren und 26% aller amerikanischen Firmen in dieser Industrie exportieren und importieren. Das ist aber ganz anders in anderen Sektoren. Schauen wir uns mal den Sektor Holzproduktion an. Das ist 321, ein paar Zeilen weiter oben. Da sind es lediglich 15% aller Firmen, die exportieren. Nur 5% aller Firmen importieren überhaupt etwas und 3% exportieren und importieren. Also es gibt auch hier wieder nur einen kleinen Teil oder einen kleineren Anteil an Firmen, die überhaupt exportieren oder importieren, gemessen an allen Firmen, die auf dem heimischen Markt aktiv sind. Und darum geht es heute, sich anzuschauen, wieso Firmen so unterschiedlich sind, weshalb einige exportieren oder importieren weshalb das andere nicht tun. Und das schauen wir uns jetzt anhand eines Modells an. Wir bauen jetzt also ein Modell, was diese Facetten aufgreift. Und zwar haben wir ein Modell mit einem Kontinuum von Unternehmen. Das heißt, es ist gibt unendlich viele Unternehmen, unendlich viele kleine Unternehmen, die sich ausschließlich dadurch unterscheiden, dass sie eine unterschiedliche Produktivität Phi haben. Und die wird sehr zentral sein in diesem Modell. Wir nehmen an, monopolistische Konkurrenz. Das heißt, jedes Unternehmen produziert eine Produktvariante und ist zu einem gewissen Grade also Monopolist in diesem engen Markt für genau diese eine Produktvariante. Allerdings gibt es auch eine Konkurrenzsituation, in der die Produkte alle ähnlich sind. Das heißt, das Unternehmen kann nicht einen normalen monopolistischen Preis setzen, weil es immer noch dann Konsumenten verlieren würde an alternative Produktvarianten. Wir nehmen an, internationalen Handel zwischen zwei symmetrischen Ländern, oder wir können uns das einfach vorstellen als Inland und Ausland, als Heimatmarkt und als Exportmarkt. Wir nehmen weiter an fixe Produktionskosten. Also wenn ich überhaupt produzieren möchte, dann brauche ich erstmal eine Maschine, ich brauche eine Werkshalle. Das heißt, das sind Kosten, die einmal anfallen, und die nennen wir FD. Die sind also größer 0. Und dann gibt es fixe Handelskosten, FX. Für den Fall, dass ich exportiere ins Ausland, muss ich vielleicht mir ein Netzwerk aufbauen, um überhaupt Sachen exportieren zu können. Ich muss Marktrecherche betreiben. Das heißt, ich habe einmal fixe Kosten, um überhaupt ins Ausland zu exportieren. Diese FX, nehmen wir auch an, sind größer 0. Neben diesen fixen Handelskosten gibt es noch variable Eisberghandelskosten. Tau größer gleich 1, das heißt, für die Menge an Produkten, die ich verkaufe, muss ich dann auch immer noch Handelskosten bezahlen, um die überhaupt exportieren zu können. Das heißt, es gibt einmal diese fixen Kosten FX, und dann gibt es für jede Einheit exportiertem Gut auch noch Tau Handelskosten. Wir nehmen, wie auch in den letzten Wochen immer mal wieder, eine CES-Nachfrage an. Also wir haben eine isoelastische Nachfrage für jede Variante, die beschrieben wird durch Q als Funktion vom Preis hoch minus Sigma und dann der Gesamtnachfrage. Und wir normalisieren aber, normalerweise haben wir dann ja einen CES-Preisindex, den normalisieren wir hier auf 1. Das heißt, den können wir vernachlässigen für den Rest des Modells. Das macht es etwas einfacher. Sie sehen jetzt schon, wir nehmen an, dass der Preis P eine Funktion von Phi ist. Das heißt, produktivere Firmen werden vermutlich günstigere Produkte anbieten können. Wir kommen aber gleich dann nochmal explizit darauf zurück. Das heißt aber am Ende auch, dass die produzierte Menge, also Q, ist auch eine Funktion von Phi. Die fixen Produktionskosten, diese FD, führen dazu, dass der Preis einen konstanten Preisaufschlag auf die Grenzkosten gibt. Das heißt, der Preis ist eine Funktion von den Grenzkosten multipliziert mit Sigma durch Sigma minus 1. Auch das haben Sie sicherlich schon gesehen irgendwo. Und des Weiteren nehmen wir an, dass diese Grenzkosten, das heißt, die Kosten für die Produktion eines einzelnen Gutes, einer einzelnen Einheit des Gutes, worum es gerade geht, werden produziert ausschließlich durch Arbeit. Das heißt, wir müssen dafür bezahlen den Lohn W, und sind aber natürlich auch abhängig von der Produktivität der Firma. Das heißt, die Grenzkosten sind W durch Phi. Des Weiteren, um einfach die Notation ein bisschen klarer zu halten, verwenden wir den Term Rho als Sigma minus 1 durch Sigma. Wir können dann den operativen Gewinn einer Firma im Heimatmarkt definieren. Operativer Gewinn hier heißt, ist der Gewinn abzüglich der Fixkosten. Ja, das heißt, wenn man jetzt den Gesamtgewinn sich anschauen würde, dann müsste man ja schauen, wie viel wird produziert, wie viel muss man für die Produktion zahlen. wie viel wird abgesetzt und man muss auch noch diesen Fixkostenblock FD eben tragen. Der operative Gewinn ist einfach die abgesetzte Menge multipliziert mit dem Preis, der dafür erzielt werden kann, minus der abgesetzten Menge mal den Preis, den die Produktion kostet. Das heißt, wir haben hier die Kosten für den operativen Gewinn im Heimatmarkt. Das PID ist der Preis mal der Menge minus den Grenzkosten mal der Menge. Und das kann man einfach einsetzen. Und da kommt dann raus, dass das also 1 durch Sigma mal 1 durch Rho mal der Grenzkosten mal W durch Phi hoch 1 minus Sigma mal Y ist. Wir nehmen jetzt an, dass Firmen heterogen sind. Und zwar sind sie heterogen, also jede Firma ist unterschiedlich in Form der Produktivität der Firma. Hier könnte man jetzt tiefer gehen. In der Übung werden Sie auch sehen, dass man hier bestimmte Annahmen treffen kann darüber, wie diese Produktivitäten verteilt sind. Wir können das aber auch hiervon erstmal abstrahieren, damit das etwas klarer verständlich ist. Also wir nehmen an, dass die Firma zufällig eine Produktivität zieht, was dann bedeutet, dass sie einen gewissen Preis für ihre Produktvariante erzielen kann. Das wiederum hat dann Einfluss darauf, wie viel diese Produktvariante abgesetzt wird, das heißt, wie hoch die nachgefragte Menge Q ist, eben wieder auch eine Funktion der Produktivität. Und das wiederum dann zusammen hat dann einen Einfluss darauf, wie hoch der operative Gewinn im Heimatmarkt ist, also eben auch eine Funktion von Phi. Und dann kann man relativ leicht sehen, dass wenn man sich jetzt anschaut, für zwei Firmen, die jeweils eine Produktvariante produzieren, nennen wir diese dann Phi 1 und Phi 2 und nehmen an, dass Phi 1 größer als Phi 2 ist, dann kann man durch einfaches Einsetzen sehen, also dass eine produktivere Firma gegenüber einer weniger produktiven Firma den günstigeren Preis anbieten kann, dass diese Firma dann, also die produktivere Firma, mehr absetzen wird als die weniger produktivere Firma und dass der Gewinn im Heimatmarkt ebenso höher sein wird für die produktivere Firma als für die weniger produktive Firma. Das kann man abzeichnen in einer leichten Grafik. Und zwar zeichnen wir ab die Produktivität auf der X-Achse gegen den operativen Gewinn und in dem Fall auch die Fixkosten auf der Y-Achse. Und das heißt, wir haben so eine geknickte Funktion hier, nämlich bis zu einem Fixkostenblock von FD, also bei einer Produktivität, die unter diesem Knickpunkt ist, lohnt es sich eben überhaupt nicht für den Heimatmarkt zu produzieren. Die abgesetzte Menge und der Preis könnten nicht den Fixkostenblock wieder gut machen. Das heißt, unter einer Produktivität von diesem Phi D hoch Sigma minus 1 wird es keinen positiven Gewinn geben. Ist die Produktivität aber dann größer, steigt eben der operative Gewinn der jeweiligen Firma, die so eine Produktivität hat. Also wir haben diesen einen Knick hier. Und auf den werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Schauen wir uns jetzt an, wie das Optimierungsproblem im Exportmarkt ist. Das heißt, wir definieren jetzt ein QX, was die abgesetzte Menge im Exportmarkt ist. Und um diese Menge absetzen zu können, müssen aber, wie auch in den letzten Wochen, Tau mal QX produziert werden, weil ein gewisser Teil der Menge wegschmilzt sozusagen auf dem Weg in den Exportmarkt. Und wenn man das dann einsetzt, bekommt man also dann, dass man optimieren möchte, den Gesamtgewinn als operativen Gewinn minus der Fixkosten. Und man optimiert hier also über den Preis, das kann man dann einsetzen, sodass dann die Bedingung erster Ordnung so aussieht, woraus sich dann die jeweiligen Preise ergeben. All das sollten Sie schon mal gesehen haben. Und der Preis sieht dann so aus, dass wir wieder also diesen konstanten Preisaufschlag haben, Sigma durch Sigma minus 1 mal den Grenzkosten mal dem Tau. Ganz wichtig. Ja, also in diesem Fall sind die Preise quasi identisch den im Heimatmarkt, multipliziert aber mit den Handelskosten. Diese Preise für den Exportmarkt, kann man dann einsetzen in den Gesamtgewinn, woraus sich dann ergibt, dass, wenn man das einsetzt und auflöst, dass der Gesamtgewinn im Exportmarkt in Relation steht zum Gewinn im Heimatmarkt. Nämlich ist der Gesamtgewinn, also Pi-x als Funktion von Phi, ist Tau hoch 1 minus Sigma, also die Handelskosten hoch 1 minus Sigma, mal dem operativen Gewinn im Heimatmarkt minus der fixen Kosten für die Exporte. Oder anders ausgedrückt, die operativen Gewinne im Exportmarkt sind gleich Tau hoch 1 minus Sigma mal den Gewinn im Heimatmarkt. Das heißt, wir können hier dadurch implizit einen sogenannten kritischen Exporteur definieren. Der kritische Exporteur ist der, der diese kritische Produktivitätsmarke von Phi x besitzt, nämlich die Produktivität, an der man gerade indifferent ist zwischen nur den Heimatmarkt bedienen und auch präsent sein auf dem Exportmarkt. Das heißt, wenn wir das jetzt wieder abzeichnen in die Grafik von eben, haben wir einen zweiten Knickpunkt jetzt, nämlich der, an dem eine Firma gerade indifferent ist zwischen nur den Heimatmarkt bedienen und exportieren. Diese Kurve der Firmen, die sowohl exportieren als auch eben den Heimatmarkt bedienen, ist steiler als die Kurve derer, die nur den Heimatmarkt bedienen, nämlich um den Faktor 1 plus Tau hoch 1 minus Sigma, weil wir eben gesehen hatten, dass man die operativen Gewinne im Exportmarkt eben auch ausdrücken kann als Gewinne im Heimatmarkt. Das heißt, schauen wir uns mal die ganze Kurve an. Es gibt also einen Bereich, in dem eine Firma gar nicht präsent ist, weil die Fixkosten, die FD, größer sind als ein operativer Gewinn auf dem oder als der Gesamtgewinn auf dem Heimatmarkt. Nein, Entschuldigung, als der operative Gewinn auf dem Heimatmarkt. Das heißt, die Gesamtgewinne sind negativ. Das ist der Bereich bis hin zu Phi D hoch Sigma minus 1. An dem Punkt gibt es dann die erste Firma sozusagen, die marginale Firma, die gerade den Heimatmarkt bedient, die so gerade noch im Markt drin ist, weil sie gerade produktiv genug ist, um die Fixkosten FD zu bezahlen. Dann gibt es eine Reihe von Firmen, die nur den Heimatmarkt bedienen, deren Produktivität also größer als Phi D hoch Sigma minus 1 ist, aber weiterhin kleiner als Phi X hoch Sigma minus 1. Und dann gibt es diese Firma, die genau indifferent ist zwischen nur den Heimatmarkt bedienen oder den Heimatmarkt bedienen und zu exportieren. Das ist nämlich die Firma, deren operative Exportgewinne, wir hatten das auf der vorherigen Folie gesehen, genau gleich sind den fixen Kosten, um zu exportieren. Und das heißt, alle Firmen, die produktiver als das sind, können sowohl auf dem Heimatmarkt als auch auf dem Exportmarkt die Nachfrage bedienen. Das heißt, alle Firmen, die eine größere Produktivität als Phi x hoch Sigma minus 1 haben, sind sowohl auf dem Heimatmarkt als auch auf dem Exportmarkt vertreten. Wir müssen jetzt einen kleinen Einschub machen, und zwar werden wir ab jetzt annehmen, dass die Produktivitäten Pareto verteilt sind, also das Phi ist eine Pareto verteilte Zufallsvariable. Wir nehmen so das an, dass das auf dem Intervall 1 bis plus unendlich verteilt ist. Also die Produktivitäten, die gezogenen Produktivitäten sind auf dem Intervall 1 bis plus unendlich. Und diese, in dem Moment ist dann die Pareto-Verteilung beschrieben durch einen einzigen Parameter, Parameter k, der beschreibt also wie die Kurve aussieht. Hier haben wir ein Beispiel für, oder zwei Beispiele für k gleich 2 und k gleich 4 für etwas unterschiedlich aussehende Verteilungskurven. Und wir nehmen jetzt im Folgenden also an, dass die Produktivitäten, die Firmen ziehen, gezogen werden aus einer Pareto-Verteilung. Das ermöglicht uns, wenn wir annehmen, dass wir jetzt wissen, wie die Verteilung der Produktivitäten ist, das ermöglicht uns, etwas über den Anteil der exportierenden Unternehmen in der Wirtschaft zu sagen. Wir nennen diesen Anteil Chi. Und wie können wir diesen Anteil uns ausrechnen, indem wir uns anschauen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit einer Produktivität oberhalb dieses kritischen Exporteurs, also oberhalb von VAR, von Phi X, gegeben, dass die Produktivität aber auch größer ist als der kritische Unternehmer, um im heimischen Markt aktiv zu sein, also Phi D. Das heißt also, Phi ist definiert als genau diese Wahrscheinlichkeiten. Das vereinfacht sich dann durch die Wahrscheinlichkeitsfunktion, durch die Verteilungsfunktion als Phi x geteilt durch Phi d hoch minus k, also eine sehr einfache Gleichung, was wiederum gleich dem Verhältnis der operativen Gewinne von den jeweiligen Firmen am kritischen Punkt ist hoch minus k durch Sigma minus 1. Und das wiederum, wenn man das wieder einsetzt, ist dann schlicht 1 durch Tau, also durch die variablen Handelskosten hoch k. Das heißt, der Anteil der exportierenden Unternehmen in dieser Volkswirtschaft, Chi, ist gleich 1 durch Tau hoch k. Was passiert jetzt, wenn Tau gegen unendlich geht, also unendlich hohe Handelskosten? Das bedeutet also, dass es weniger und weniger und weniger und weniger exportierende Firmen geht. Das heißt also, Chi geht gegen Null. Es gibt, wenn Handelskosten unendlich hoch sind, ist der Anteil von exportierenden Firmen Null. Das sollte, glaube ich, klar sein. Wenn die Handelskosten gleich 1 sind, das heißt, es ist genauso einfach zu exportieren wie auf dem heimischen Markt aktiv zu sein, dann bedeutet das also, dass auch alle heimische Firmen auch Exporteure sind. Das heißt, wir haben Chi gleich 1. Soweit so gut. Jetzt interessiert uns natürlich ein wenig, was passiert denn eigentlich bei Veränderungen von Handelskosten? Also was passiert bei Handelsliberalisierung? Und wir können uns jetzt erstmal einmal exemplarisch anschauen für die Arbeitsnachfrage, exemplarisch dafür, was passiert bei einer Handelsliberalisierung, was sind die Effekte auf die heimische Volkswirtschaft. Und zwar kann man den operativen Gewinn, wenn man den schreibt, als P mal Q minus C mal Q, also der Preis, der erzielte Preis, multipliziert mit der Nachfrage, das ist ja also quasi der Umsatz, minus den Grenzkosten multipliziert mit der nachgefragten Menge, also das sind die Produktionskosten, wobei wir hier ausgehen davon, dass das ausschließlich durch Arbeit produziert ist. Das können wir also umschreiben als Funktion von der Arbeitsnachfrage, L von Phi, wobei dann L von Phi, die wiederum definiert ist als Q von Phi durch Phi. Dann können wir auch das wieder abtragen in einer Grafik, und zwar hier eine leicht veränderte Grafik. Hier tragen wir ab die Produktivität wieder auf der X-Achse gegen diese Arbeitsnachfrage auf der Y-Achse. Wenn man dann die Arbeitsnachfrage hier einzieht, einmal die Arbeitsnachfrage für Firmen, die nur auf dem Heimatmarkt sind, und Firmen, die auf dem Exportmarkt auch vertreten sind, dann bekommt man also diese beiden Strahle. Und zwar ist die Arbeitsnachfrage 0 für Firmen, die eben noch nicht mal auf dem Heimatmarkt produktiv sind, vorhanden sind, weil sie zu wenig produktiv sind. Also Firmen, die eine Produktivität Phi D kleiner als Phi D hoch Sigma minus 1 haben, die haben eine Arbeitsnachfrage von 0. Ab einem Threshold, ab einem Grenzwert von Sigma minus 1, das kann man relativ leicht zeigen, sind dann eben die Firmen im heimischen Markt vertreten und haben eine Arbeitsnachfrage, die proportional steigt zu der Produktivität. Bei Phi X, also bei dieser kritischen Firma, für die gerade indifferent ist zwischen nur den Heimatmarkt bedienen und auch auf dem Exportmarkt präsent sein, bei der gibt es einen Sprung. Warum gibt es diesen Sprung? Es gibt diesen Sprung, weil natürlich die Fixed Costs of Exporting, also die fixen Kosten für den Export, die müssen bezahlt werden. Das ist genau der Sprung. Die werden bezahlt eben auch mit Arbeitskraft. sodass es nach dem Sprung weitergeht. Firmen, die dann produktiver sind als Phi X hoch Sigma minus 1, die haben dann, sind auf dem Strahl LX hier abgezeichnet. Das ist der obere Strahl. Das heißt, die Arbeitsnachfrage steigt dann sogar stärker für diese produktiven Firmen. Was passiert jetzt bei einer Handelsliberalisierung? Also wir nehmen an, dass das Tau jetzt etwas kleiner wird. Also es ist einfacher zu exportieren. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass es, wir nehmen also eine bilaterale Handelsliberalisierung an, gleichzeitig, dass es einfacher ist für die ausländischen Firmen auf dem Heimatmarkt zu exportieren. Das heißt, es wird einfacher für Firmen zu exportieren. Das heißt, die Kurve LX steigt etwas. Es gibt also einen einfacher zu bedienenden Markt im Ausland, einen Exportmarkt. Das heißt, die rote Kurve steigt etwas, während die rote LX-Kurve steigt, während die rote LD-Kurve, also die Heimatmarkt-Arbeitsnachfrage, sinkt etwas, weil es mehr Konkurrenz auf dem Heimatmarkt gibt. Was wiederum bedeutet, dass es ist ja jetzt einfacher zu exportieren. Das heißt, die kritische Produktivität des kritischen Exportunternehmens sinkt. Es gibt mehr Unternehmen, die jetzt exportieren können, weil eben dieser Exportmarkt jetzt attraktiver ist und einfacher zu erreichen ist. Während auf dem Heimatmarkt die Schwelle, überhaupt auf dem Heimatmarkt präsent zu sein, jetzt gewachsen ist, weil es eben auch Konkurrenz aus dem Ausland gibt, mehr Konkurrenz aus dem Ausland. Das heißt, Phi D auf dem Heimatmarkt, das kritische Unternehmen auf dem Heimatmarkt steigt, die nötige Produktivität, um auf dem Heimatmarkt aktiv zu sein, steigt, sodass also jetzt hier der Heimatmarkt sozusagen kleiner wird oder die Produktivitätsspanne auf dem Heimatmarkt kleiner wird, es aber gleichzeitig einfacher ist für Unternehmen, die aktiv sind, dann auch zu exportieren. Das heißt, wie sehen da die Nettogewinne und Verluste aus, wenn man sich das anschaut? Es gibt also diesen Bereich zwischen dem alten FIDE und dem neuen FIDE. Das sind die austretenden Unternehmen. Das heißt, diese Arbeitsnachfrage gibt es weniger. Es gibt gleichzeitig weniger die Arbeitsnachfrage der Unternehmen, die weiterhin nur auf dem heimischen Markt aktiv sind. Dann gibt es aber erheblich mehr Arbeitsnachfrage von Unternehmen, die jetzt neu auf den Exportmarkt eingetreten sind. Vorher konnten sie es nicht, jetzt können sie es, weil das Phi X gesunken ist. Die kritische Produktivität, die nötig ist, um zu exportieren, ist gesunken. Das heißt, mehr Firmen können den Exportmarkt bedienen. Und gleichzeitig ist es einfacher geworden für Firmen, die sowieso schon auf dem Exportmarkt sind, dort auch ihre Produkte zu verkaufen. Das heißt, insgesamt gewinnen also die exportierenden Unternehmen, während Firmen, die ausschließlich auf dem Heimatmarkt vertreten waren, entweder nun ausgeschieden sind oder es grundsätzlich schwerer haben. Fassen wir das einmal zusammen. Wie sind also die Effekte einer marginalen Handelsliberalisierung im Sinne der Reduktion der variablen Handelskosten Tau? Wir sehen, dass der Anteil der exportierenden Unternehmen steigt. Es ist einfacher geworden zu exportieren, weil die kritische Produktivitätsgrenze gesunken ist. Also es können mehr Unternehmen jetzt exportieren, relativ zu all denen, die sowieso auf dem Markt vorhanden sind. Exporteure erobern Marktanteile im Exportmarkt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass nun fremde Firmen auf dem heimischen Markt auch aktiv sind. Exporteure weiten ihre heimische Arbeitsnachfrage deswegen aus, weil sie grundsätzlich mehr Nachfrage nach ihren Produkten haben. Dann kann man weiter das Schlussfolgern, dass dadurch, dass es eine begrenzte Anzahl von Arbeitern gibt, es also eine höhere Arbeitsnachfrage gibt, die zu steigenden Löhnen auch führt. Das könnte man auch noch zeigen. Und diese höheren Löhne unter anderem führen dann dazu, dass unproduktivere Unternehmen jetzt aus dem heimischen Markt austreten müssen. Und das heißt, es gibt also ein neues kritisches Unternehmen mit der Produktivität FIDE, also das am wenigsten produktivste Unternehmen, was aber gerade noch den heimischen Markt bedient, ist jetzt produktiver als vorher. Und wir hatten aber ja vorher schon gesehen, dass dass die Grenze, die Phi-X-Grenze, also das, die kritische Produktivität, die Produktivität des kritischen Unternehmens, das gerade indifferent ist zwischen nur den Heimatmarkt bedienen und exportieren, dass dieses Phi-X ebenfalls sinkt. Also es ist einfacher geworden, jetzt zu exportieren. Fassen wir insgesamt zusammen. Handel führt zu Ressourcenumverteilung von Unternehmen mit geringer zu solchen mit hoher Produktivität. Das heißt, es gibt insgesamt Handelsgewinne durch intraindustrielle Ressourcenallokation. Produktive Unternehmen werden dadurch, also bei einer Reduktion von Handelsbarrieren, also gewinnen, während unproduktive Unternehmen möglicherweise aus dem Markt ganz austreten. Das führt insgesamt zu höheren Löhnen und insgesamt, wie man jetzt auch gesehen hat, zu einer höheren Durchschnittsproduktivität.